Die Finanz- und Versicherungsbranche befindet sich im Umbruch und wird langsam aber sicher digitalisiert. Gerade deswegen brauchen Menschen mehr denn je eine gute Beratung und fähige Berater. Doch genau diese Berater drohen unter die Räder der Digitalisierung zu kommen. Wladimir Simonow war einer von ihnen und hat es geschafft, durch Social Media über 1000 Kunden von sich zu überzeugen. Heute zeigt er Finanzdienstleistern und Versicherungsvermittlern, wie sie online neue Kunden gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonow.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Wladimir Simonow und unser heutiges Thema ist, wie im Strukturvertrieb leider teilweise junge Menschen abgezockt werden. Ich hatte die Tage eine Beratung mit einem jungen Mann aus dem Strukturvertrieb, der im Strukturvertrieb seit 2-3 Monaten hauptberuflich arbeitet. Vorher war er im Konzern angestellt, hat gutes Gehalt verdient, hat sich auch gute Rücklagen gebildet und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, hat dann direkt im Strukturvertrieb Gas gegeben, hat es direkt geschafft, innerhalb von wenigen Monaten hauptberuflich zu werden und ist jetzt seit ein paar Monaten hauptberuflich. Und jetzt merkt er halt, dass ihm seine Kontakte, seine Kunden, sein Potenzial zur Neige geht. Er hat aber noch nicht geschafft, neue Mitarbeiter aufzubauen, die quasi ihr soziales Umfeld wieder absaugen und ihm als Kunden oder Partner zuführen. Von daher ist er jetzt noch darauf angewiesen, durch schwaches Höhlenmenschen-Empfehlungsmarketing oder durch irgendwelche Direktkontakte in der Fußgängerzone oder irgendwelche Gin-Tastings oder sonstige Partys irgendwie Potenziale aufzumachen. Ja, Kunden klarzumachen, Partner klarzumachen, das gelingt ihm halt noch nicht so gut. Und natürlich hat er sich dann überlegt, weil das die moderne, die schlaue, die sinnvolle Methode ist, über Social Media neue Kontakte zu generieren. Und deswegen war er bei mir in der Beratung. Ja. Und in dieser Beratung ist dann am Ende rausgekommen, er kann aktuell nicht investieren, weil anscheinend das ganze Geld, was er sich auf die Seite gespart hat, wird für irgendeine ominöse Büroeröffnung hergenommen. Das bedeutet, seine Struktur, das sind irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Leute. Und es wird ein neues Büro für die Struktur geschaffen. Irgendein regional super duper Mega-Manager ist dann die Führungskraft, verdient an, wie gesagt, 30, 40 Leuten Overhead. Die gründen dann irgendwie eine gemeinsame GmbH mit irgendwie 4, 5 Leuten, was ja auch sowieso zum Scheitern verurteilt ist. Und der junge Typ, der bei mir quasi das Coaching machen wollte, ist da quasi nicht mal Führungskraft, sondern halt seit 2-3 Monaten hauptberuflicher Vertreter. So. Und anscheinend gehört er zu den Hauptgeldgebern von diesem Büro. Das bedeutet, die anderen Führungskräfte, die diese GmbH zu gründen versuchen oder wollen, die haben anscheinend nicht mal Geld für eine Erstausstattung vom Büro. Und da frage ich mich ganz ehrlich, in welcher Branche gibt es das, dass faktisch, basically, der Azubi von seinen Rücklagen die Büroeinrichtung und das Büro bezahlen muss. Das verstehe ich nicht. Das ist mir in keiner anderen Branche begegnet, außer in der Finanzbranche. Und ich finde das auch verwerflich. So, das ist einfach Ausnutzen von Menschen, das ist Reindrängen von Menschen in irgendwelche Schulden, weil am Ende des Tages, wir wissen noch alle, wie diese Geschichte ausgeht. Ja? So, der investiert sozusagen Geld, ist vielleicht sogar gutgläubig und macht keinen Vertrag. Dann kauft er irgendwelche, hochwertige Büroausstattung, die kein Mensch braucht. Also ganz ehrlich, als ich meine erste Million gemacht habe, da haben wir mit irgendwelchen Büromöbeln von IKEA gearbeitet, was insgesamt vielleicht irgendwie 2000 Euro gekostet hat. So. Und ich kenne halt im Endeffekt diese ganzen Strucki-Büros, die versuchen immer etwas darzustellen, was sie nicht sind. Ja? Die versuchen darzustellen, dass sie Geld haben, haben aber keins. Versuchen quasi im Endeffekt alles zusammenzukratzen, was sie haben für den Schein, weil die kein Sein haben und versuchen mit diesem Büro dann irgendwelche Bewerber zu beeindrucken, damit sie neu bei ihnen anfangen. Und die Zeche hinten an jedem hochwertigen Bürostuhl, an jedem hochwertigen Bürotisch, an jedem MacBook, so hinten steht der Name quasi von dem Azubi. Weil, der war dumm genug zu verraten, dass er das Geld hat und jetzt wird halt quasi dort ausgesaugt und kriegt das halt einfach nicht gedankt. Ja? Und das finde ich halt einfach verwerflich. Das finde ich einfach unehrenhaft, unmoralisch von den Führungskräften, dass sie zum einen so tun, als ob sie Unternehmer wären, als ob sie ein eigenes Business starten und dann lassen die Dritte dafür bezahlen. So, das ist halt wie moderne Zuhälterei. Und ich warne jeden Neuen im Vertrieb, egal ob Strukturvertrieb, Makler, Ausschließlichkeit, whatever, aber mir ist bisher sowas leider nur im Strukturvertrieb begegnet. Ich warne jeden davor, der als Neueinsteiger irgendwo dabei ist, warne ich davor, irgendwelche Fixkosten zu übernehmen, irgendwelche unnötigen Büros zu übernehmen. Als ich ihm das gesagt habe, auch, dass das gar keinen Sinn macht, die ganze Geschichte, hat er direkt mir ja die Gehirnwäsche dann von seinen Führungskräften dann auf den Tisch gelegt, hat gesagt, ja, er bräuchte ja sowieso ein Büro und er müsste ja sowieso eine Büroausstattung kaufen, also kann er doch jetzt seinen Kollegen, seinen Mentoren auch irgendwie jetzt helfen. So, das ist absoluter Bullshit, wie gesagt. Also man kann locker die ersten sechsstelligen Umsätze auch aus dem Kinderzimmer machen, haben wir im Coaching einige Leute gehabt. Ist das geil? Nein. Ist das peinlich? Auch nein. Weil so entstehen große Unternehmen. Die meisten der großen Startups in Amerika sind in so einer scheiß Garage entstanden. So, verschiedene Startups im Versicherungsbereich sind auch aus dem Kinderzimmer gestartet worden. Und das ganze Thema ist einfach das. Du musst am Anfang, bis dein Geschäft gut läuft, Kosten sparen. Und selbst dann, wenn dein Geschäft gut läuft, sparst du weiterhin Kosten. Und bindest dir nicht irgendwelche sinnlosen Fixkosten in den Hals, wie irgendwelche teuren Büros, teure Büromöbel, teure Leasingwagen, geleaste, gemietete Rolex. So. Du machst einfach keine dummen Moves. Ich kenne zum Beispiel von vielen Struckis, die holen sich dann irgendwie ein richtig geiles Haus, ein richtig geiles Penthouse, um damit privat zu flexen. Und von unversteuerter Kohle bezahlen die quasi eine Miete von 2.000, 3.000 Euro im Monat, obwohl die eigentlich 2.000, 3.000 Euro zurücklegen sollten auf privater Seite für die kommende Einkommensteuer nächstes Jahr. Aber es wird ausgeblendet und es wird einfach nur ein Lebensstandard vorgelebt, der nicht passt. Einfaches Beispiel, mein guter Freund und Geschäftspartner Robert Giemrath, CFO für Wachstumsunternehmen, jemand, der wirklich super viel Ahnung hat von dem, wie Geschäft funktioniert, der viele Firmen schon skaliert hat, der bei vielen Firmen auch einen richtig geilen Exit ermöglicht hat, teilweise in mehrfacher Millionenhöhe. Sein Tipp ist, das Auto zum Beispiel sollte 1% des monatlichen Umsatzes, der monatlichen BVA-Summe, der monatlichen Cashflows nicht übersteigen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo 10.000 Euro im Monat verdienst, so, da kannst du dir einfach für 1.000 Euro kein Auto leisten. Du solltest dir auch für 1.000 Euro kein Auto leisten. So, sobald die 1%, die 1.000 Euro, so, sobald du 100.000 im Monat machst, kannst du gerne für 1% das Auto leasen, das Auto mieten, das Auto von mir aus kaufen. Aber das ist im Endeffekt diese Fake-Welt, dieser Fake-Entrepreneure, dieser Fake-Unternehmer, die sich teilweise sofort von der ersten Kohle dicke Büros holen, dicke Autos, dicke Penthäuser und einfach nur einen Lebensstandard vorflexen, der nicht da ist. Auf einer Veranstaltung habe ich eine junge Dame kennengelernt. Die hat mir eine sehr, sehr lustige Geschichte erzählt. Die war nämlich Verkäuferin bei Louis Vuitton. Und da sind da drei junge Männer eingelaufen eines Tages, alle gut gekleidet mit einem Anzug. Und die haben sich schon, mit den Mädels bei Louis Vuitton haben die sich gefreut. Ja, endlich mal junge Klientel. So, endlich mal Leute, die hier auch mal bei Louis Vuitton was kaufen können. Jetzt machen wir endlich Umsatz. Die schauen aus wie erfolgreiche Geschäftsleute. So, und dann haben sich die Typen zu dritt, ja, irgendwie zwei Louis Vuitton-Krawatten gekauft und mussten dann nochmal irgendwie zur Bank nochmal irgendwie Geld holen, weil ihr Bargeld und ihr Bankguthaben haben irgendwie teilweise nicht ausgereicht, dass sie diese Krawatten auch direkt mitnehmen konnten. Und das ist einfach cringe. Was bedeutet das, wenn man irgendwie zwei Krawatten zu dritt oder zu fünft oder keine Ahnung, wie viele Leute da waren, am Ende die ganze Struktur war da. So, was passiert dann, wenn man diese Krawatten kauft? So, also nicht jeder kann die ja dann tragen. Man hat ja nicht seine Krawatte, sondern man hat so eine geteilte Krawatte. So, das ist halt richtig peinlich. Und dann hat sie beschrieben, wie cringe das auch war, nachdem sie mit Mühe und Not das Geld zusammengekratzt haben und es geschafft haben, diese Krawatte zu kaufen. Dann hat jeder von denen mit jeweils der Krawatte irgendwie für Instagram irgendwie Fotos gemacht und so getan, als wäre seine, obwohl die alle in einen Topf geworfen haben und jedem, keine Ahnung, ein Viertel, ein Drittel der Krawatte überhaupt gehört hat. So. Und das ist halt die Fake-Welt, die viele Struckis halt haben leider. Die versuchen, junge, naive Menschen damit zu beeindrucken, mit ihrem Fake-Reichtum, so, mit geliehenem Geld, mit geteiltem Geld, mit irgendwelchen Büros, die man sich gar nicht leisten kann, mit irgendwelchen geliehenen Wagen. Ich kenne auch noch, auch hier einen richtig geilen Fall, ein mir bekannter Strucki hier in Landshut hat sich immer von der Führungskraft für die Anwerbegespräche, für die Karrieregespräche die goldene Rolex geliehen und den Porsche-Schlüssel. Und wenn sein Kollege, sein anderer Strucki-Kollege, wenn der Anwerbegespräche hatte, dann haben die Rolex dann wieder ihm weitergegeben und den Porsche-Schlüssel dann bei ihm auf den Tisch gelegt. Am Ende des Tages hatte nur einer überhaupt diese goldene Rolex. Ich bezweifle überhaupt, dass die echt war. So, und nur einer von denen, nämlich die oberste Führungskraft, konnte sich überhaupt einen Porsche leisten. So, und die haben dann alle so getan, als ob die super erfolgreich wären und haben dann Fake it till you make it gespielt. Bloß es gibt einen Unterschied zwischen Fake it till you make it und komplett sich das ganze Leben zusammenfaken, zusammenreimen und so weiter. Mein Geschäftspartner hat mir auch eine richtig geile Geschichte erzählt, das war schon vor 20 Jahren. Also mein Geschäftspartner damals, der Geschäftsführer unserer Maklergesellschaft. Der hat mir erzählt, bei denen, als er noch im Versicherungskonzern gearbeitet hat, gab es halt einen Vermittler, der hat wirklich ganz gute Umsätze geschrieben. Er war jetzt nicht der Top-10-Vermittler von dem ganzen Versicherungskonzern, aber da war, sage ich mal, in den oberen 20% oder 30% von den Umsätzen. Und der ist aber zu jeder Veranstaltung mit einem roten Ferrari gekommen. So, und der war so stolz auf diesen Ferrari, der hat auch dort, wo er gelebt hat, natürlich immer schön auf dicke Hose gemacht, hat dann im Endeffekt immer versucht, die Mädels damit klarzumachen. Aber er hat sie nie mit nach Hause genommen. Warum? Der hat in einer sehr schlechten Gegend gewohnt, in einem Einzimmer-Apartment und hat dann den Ferrari im Ghetto quasi vor der Tür geparkt. Und das Einzige, was er quasi hatte, war dieser Ferrari. Seine ganze Kohle ist in diesen Ferrari reingeflossen. Und selber hat er in so einer ärmlichen, unangenehmen, kleinen Ghetto-Wohnung, Einzimmerwohnung gelebt, irgendwo am Arsch der Welt. Und natürlich war es ihm am Ende des Tages peinlich, da Mädels mitzunehmen, wenn er ein Date hatte. Also, musste er ihnen vorlügen, dass seine Wohnung gerade aktuell renoviert wird, dass er aktuell irgendwie im Hotel lebt, dass er aktuell dies, das, jenes. So. Und das ist halt einfach widerlich. Ja? Also, es ist einfach widerlich, wie sich manche Leute einfach ihren ganzen Lifestyle, ihr ganzes Leben zusammenlügen. Und in dieser Branche, gerade in der Finanzbranche, ist es super schwer zu unterscheiden, wie es korrekt, wie es nicht korrekt. Aber es gibt schon sehr, sehr gute Anzeichen dafür. Ja? Zum Beispiel eine GmbH mit 5 irgendwie Gesellschaftern, die alle gemeinsam versuchen, 12.500 Euro Stammkapital zusammenzukratzen. Ein Büro, was der Azubi bezahlt. Oder ein geliehener, gemieteter irgendwie Wagen, den dann irgendwie am Ende des Tages 5 Leute bezahlen. Oder eine Krawatte, die man auf Instagram bei allen seinen Kollegen auch sieht. Und er darf die montags tragen, der andere Kollege dienstags, der dritte Kollege mittwochs. Und am Wochenende wird irgendwie Stein, Schere, Papier gespielt, wie er die Krawatte überhaupt tragen darf. Also, Leute, hört auf damit. Macht mal bitte wieder ehrliches Geschäft. Verdient mal ehrliches Geld mit ehrlicher Kundenberatung. Hört auf, die Leute zu blenden. Hört auf, die Leute zu belügen. Hört auf, eure Untervermittler auszunehmen. Ja, das ist alles richtig toxisch. Und das sorgt auch richtig für ein richtig schlechtes Image von der Branche, von dir selbst. Und auch wenn die Branche ein scheiß Image hat und einen scheiß Namen, das wird die nächsten 20, 30 Jahre wahrscheinlich bleiben. Wichtig ist, dass dein Name gut ist. Wichtig ist, dass dein Name korrekt ist. Dass dein Name mit korrekten Aktionen in Verbindung gebracht wird. Und wenn du sowas abziehst, wird dein Name auch besudelt. Und du hast nur einen Namen und dann bist du verrufen und dann macht mit dir niemand mehr Geschäfte. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Glück. Und wenn du wissen willst, wie man richtig ehrlich, sauber Geschäft macht, ohne irgendwelche Leute abzuziehen, ohne Mitarbeiter abzuzocken, ohne Lifestyle zu faken, den man nicht hat, und wie man richtige, spannende, saubere Geschäftsentscheidungen trifft, die nicht dumm sind, dann geh doch mal auf meine Webseite www.simonov.de und buch dir ein kostenloses Strategiegespräch. Ich glaube, durch dieses Strategiegespräch hat der junge Mann, obwohl er am Ende doch nicht gebucht hat, also der überlegt sich das noch, ob er das Büro einrichtet. Von seiner eigenen Kohle für so eine Struckis. So, ich hoffe, ja, dass so ein Strategiegespräch auch dir mal die Augen öffnet, weil ich bin mir ganz sicher, das hat in dem jungen Mann was bewegt. Grüße gehen raus. Bis dann, bis zum nächsten Mal, dein Wladimir Simonow.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonow und seinem Team erst profitieren werden. Es gibt keinen Leistungssportler ohne Trainer. Und auch du solltest dir deshalb auf jeden Fall Unterstützung von jemandem holen, der deine Situation gut kennt und genau weiß, wie deine Beratung noch besser und noch effektiver wird, um noch mehr Kunden zu helfen, ihre Versicherungen und Finanzen optimal in den Griff zu bekommen. Gehe also jetzt auf www.wladimirsimonow.de/termin und vereinbare deinen kostenlosen Beratungstermin. In diesem circa einstündigen persönlichen Gespräch entwickeln wir gemeinsam mit dir eine individuelle Strategie, mit der du sofort mehr Kunden gewinnen, deine Prozesse digitalisieren und deinen Bestand, Umsatz sowie Gewinn steigern wirst. Es ist egal, ob du ein gebundener Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, Vermögensberater, Honorarberater oder ein Berater im Finanzvertrieb bist, ob du ein Einzelkämpfer oder ein Unternehmer mit etlichen Mitarbeitern im Innen- und Außendienst bist. Wladimir Simonow ist der richtige Experte für deine Herausforderungen und kennt die für dich optimale Lösung. Buche also jetzt deinen kostenlosen Beratungstermin unter www.wladimirsimonow.de/termin.